Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sound of Gaming, dem Spiele-Podcast. Ich bin der Tobi und ich freue mich, dass mein werter Kollege Dennis auch wieder dabei ist. Hey Dennis!
Hey, ich freue mich auch und hallo Leute!
Ja, an dieser Stelle kurz wieder das Organisatorische. Ihr findet unseren Podcast auf Soundcloud, iTunes, YouTube und so weiter. Wenn euch unser Projekt, unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen möchtet, dann folgt uns bitte auf Soundcloud, bewertet uns auf iTunes. Ja, genau. Und für jegliches Feedback in Form von Anregungen, Wünschen, Kommentaren sind wir natürlich immer offen und das ist immer gern gesehen. Genau, was es noch Neues gibt, wir haben jetzt seit kurzem eine kleine Webseite gebastelt, die werden wir dann auch auf unseren Plattformen verlinken, da könnt ihr dann gerne mal reinschauen und einfach mal genau sagen, was ihr so davon haltet. Vielleicht habt ihr sogar noch irgendwelche Tipps, wenn sich irgendwelche ITler unter euch befinden, die das hören. Da sind wir auf jeden Fall sehr froh, wenn wir da noch ein bisschen Feedback bekommen, was so die ganze Webseite und den ganzen Auftritt so angeht.
Genau, wir sind offen für Kritik und wenn Verbesserungsbedarf da ist, also wenn ihr meint, dass da irgendetwas nicht stimmt oder so, dann könnt ihr uns auf jeden Fall erreichen und uns sagen, wie wir das halt besser machen könnten.
Eben, also wir sind da auch Laien, müssen wir dazu sagen, und da sind wir auf jeden Fall dankbar, wenn wir da irgendwo Tipps bzw. Hilfe bekommen würden. Jo, dann würde ich dich jetzt als erstes natürlich wieder fragen, Dennis, was hast du denn als letztes so gezockt?
Also in Hinsicht auf Project Cars 2, das wurde ja announced. Ob du das mitbekommen hast, weiß ich nicht, aber also hinsichtlich deshalb habe ich halt wieder Project Cars 1 aufgegriffen und spiele jetzt nochmal da ein bisschen durch. Hab sogar mit Zelda Wind Waker angefangen. Ich habe da jetzt ein bisschen Interesse dran gehabt. Du weißt ja, ich bin gar kein Nintendo-Spieler normalerweise. Aber Wind Waker war halt immer so ein bisschen interessant für mich und ja, ich spiele da jetzt mal ein bisschen durch.
Ah, okay. Also finde ich generell gut, weil ich bin ja ein riesiger Fan der Zelda-Reihe, aber da muss ich dazu sagen, Wind Waker ist eines der Zeldas mit Majora's Mask zusammen, die ich nicht so gut in Erinnerung habe. Also die sind fand ich leider nicht so gut.
Ja, du kannst mir ja später noch ein anderes empfehlen. Ist ja kein Thema.
Ja, mache ich auf jeden Fall. Genau, und Project Cars, nee, habe ich nicht mitbekommen, dass da ein zweiter angekündigt wurde, aber ich weiß ja, du bist auf jeden Fall ein riesiger Fan, was so dieses Racing-Sim-Zeug angeht, stimmt's?
Ja, also ich liebe diese Sims, vor allem wenn sie halt gut gemacht sind. Und also Project Cars, obwohl das ein AAA-Title ist, ist halt ein ziemlich gutes Spiel, ein ganz solider Simulator.
Ja, ich weiß halt da noch, gerade zum ersten Teil habe ich mitbekommen, dass die Grafik halt so unglaublich gut damals war.
Ja, also vor allem bei Regen und sowas, die Effekte genau, sind schon krass. Man sieht die ganzen Regentropfen einzeln auf dem Auto, auf der Windschutzscheibe. Ist schon echt gut gemacht.
Mhm. Jo, nicht schlecht.
Und was hast du so gezockt?
Ich habe mir letztens jetzt tatsächlich Battlefield gegönnt, also das aktuellste Battlefield 1. Denn ich muss dazu sagen, ich bin kein großer Freund von solchen Multiplayern, muss ich sagen. Multiplayer, gerade Shooter, spiele ich online eigentlich so gut wie gar nicht. Mich reizt da immer nur der Singleplayer, die Kampagne. Und da habe ich über Battlefield 1 eigentlich nur gute Sachen gehört. Und ja, also ich wurde nicht enttäuscht so. Die Grafik ist richtig krass. Die Inszenierung ist der Wahnsinn. Man ist ab der ersten Minute bis zum Schluss ist man komplett reingezogen. Man spielt quasi mehrere voneinander unabhängige Stories durch, die auch alle nicht allzu lang gehen. Ja, also ich muss sagen, ich habe es auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad durchgespielt und habe, glaube ich, 6 bis 7 Stunden gebraucht. Das ist leider nicht ganz so lange. Ich würde sogar eher sagen, das ist Unterdurchschnitt für so einen Shooter, für so eine Kampagne, wobei man muss ja da ganz klar sagen, der Fokus liegt natürlich eher auf dem Multiplayer. Aber kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen, hat mir richtig gut gefallen, so Battlefield 1.
Ja, ich habe da auch nur Gutes gehört, nur halt eben, dass sie kurz ist, aber ja, also ich meine, dafür, dass es kurz ist, ist es aber eigentlich gut gelungen, scheinbar. Du kannst ja auch nur Gutes berichten. Ja, deswegen sage ich, da kann man vielleicht dann ein bisschen drüber hinwegsehen, weil das halt eben ein Multiplayer-fokussiertes Spiel ist.
Genau, das ist eben das. Ich habe es mir ja auch nicht zum Release geholt, zum Vollpreis, sondern ich habe es mir jetzt quasi erst jetzt geholt so, und da ist es schon okay dann. Genau, dann würde ich jetzt beziehungsweise würden wir zum aktuellen Thema dieses Podcasts übergehen. Wir haben uns heute wieder etwas Besonderes überlegt, beziehungsweise besonders für uns. Gerade die Vorbereitung hat auch mega viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Denn wir möchten heute über Bossgegner reden. Jeder, der schon mal ein Spiel gespielt hat, kennt Bossgegner, beziehungsweise weiß, was ein Bossgegner ist und ja, warum gibt es sie? Was bringen diese Bossgegner? Macht es überhaupt Sinn? Vorteile, Nachteile und so weiter und so fort. Darüber möchten wir heute ein bisschen labern, und im zweiten Teil dieses Casts haben wir dann noch eine kleine Liste zusammengetragen, jeder für sich selber so, mit ganz besonderen Bosskämpfen, zu denen wir dann auch noch einiges erzählen können. Dann würde ich jetzt gerade die Frage oder beziehungsweise das Wort wieder an dich übergeben und einfach mal mit der Frage starten, Dennis, warum beziehungsweise was sind Bosse? Also es erübrigt sich eigentlich diese Frage, aber trotzdem, ich würde sie trotzdem gerne stellen. Was sind Bosse und was bringen diese in Videospielen?
Also, um diese Frage mal erstmal ganz grob zu beantworten. Bosse sind stärkere und besondere Gegner, die normalerweise mehr können abverlangen als normale Gegner. Die sind auch meistens größer als normale Gegner und auch stärker und eben ein bisschen knackiger dementsprechend. Und sie treiben auch die Story voran. Und oft sind Bosse auch ganz besondere Charaktere in der Story. Das kommt halt dann auf das Spiel an. Aber, naja, wie soll man sagen? Also sie treiben die Schwierigkeit eben ein bisschen hoch und schauen, ob der Spieler der Herausforderung gewachsen ist.
Genau. Ja, also wie du schon gesagt hast, Bosse sind eigentlich sind ein wichtiges Spielelement, was es eigentlich in nahezu jedem Spiel heute gibt, mal abgesehen von irgendwelchen Online Multiplayer-Spielen oder sowas. Aber wenn wir gerade über solche Dinge wie Rollenspiele oder Adventures oder sonst irgendwie Kampfspiele sogar reden, da gibt es eigentlich immer Endbosse. Und wie du schon gesagt hast, sind es besondere Gegner, die grafisch aufwendiger gestaltet sind als der Rest. Also sie heben sich deutlich von dem normalen Spiel ab. Die bilden sozusagen einen Höhepunkt und schließen dann meistens auch einen Abschnitt, einen Level oder einen Dungeon ab. So. Und ja. Also ich könnte mir heutzutage größere Spiele ohne Endbosse gar nicht mehr vorstellen, denn wie gesagt, für mich wenn wir da gerade wieder mal die Dark Souls-Reihe als Referenz, als Beispiel hernehmen, dann ist das eigentlich oder sind die Bosse eigentlich schon die absoluten Highlights, würde ich sagen, oder?
Ja, stell dir mal ein Dark Souls ohne Bosse vor. Das geht ja nicht. Ne?
Ja, also das wäre wirklich ein bisschen befremdlich, so wenn da dann. Also klar, das Spiel ist an sich schon ziemlich knackig, aber das, was dann eigentlich das Spiel richtig oder die Spiele richtig gut machen, sind auf jeden Fall die Bossgegner. Und wie du das auch schon erwähnt hast, treiben die natürlich die Story voran, sie geben gewissen Charakteren geben sie Tiefe. Und auch wieder bei Bloodborne oder wie gesagt eben Dark Souls, da haben die ja eine ganz besondere Relevanz, diese Bossgegner. Aber da werden wir dann nachher auch noch weiter darauf eingehen, würde ich sagen.
Ja, machen wir. Und noch eine Kleinigkeit eben zu Beispielen, wie das so ohne Bosse dann aussehen könnte. Da ist Metal Gear Solid 5 ein ganz gutes Beispiel, denn da gibt es eigentlich überhaupt keine Bosskämpfe. Also theoretisch gibt es da gar keine. Man könnte die zwei Kämpfe, die da vorhanden sind, vielleicht dazu zählen, aber das kommt halt auch nicht an irgendeinen anderen oder vorherigen Metal Gear Solid ran. Und da merkt man halt diese Leere, die herrscht, wenn da überhaupt kein Boss vorhanden ist. Also der Climax, der Höhepunkt, fehlt dann vollkommen.
Ja, also die heutigen Spieler oder das heutige Gaming man hat die Leute ja auch so darauf konditioniert, dass, also wenn man sich gewisse Spiele kauft, gewisse Genre, dann erwartet man das einfach. Wenn da dann irgendwie weniger bzw. gar keine Bosse in einem Spiel kommen, mir fällt da jetzt als konkretes Beispiel ein Last of Us ein. Also da muss man sagen, Last of Us hat so den Vorteil, dass es eigentlich von der Story und von den Charakteren ziemlich getragen wird, so, aber ich muss da sagen, das war auch ein Punkt, der mir so ein bisschen negativ aufgefallen ist, dass da eigentlich keine richtigen Endgegner vorhanden waren, so, da war ich schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
Es war ja theoretisch nur einer, und das war halt dieser Typ, den man halt als Ellie bekämpft, und das war eigentlich der einzige, den man als Bosskampf zählen kann.
Genau, beziehungsweise es gab noch diese Bloater, hießen die, das waren diese dicken, ziemlich widerstandsfähigen Endgegner, den man beispielsweise einmal in dieser Turnhalle, in dieser Schule bekämpft und dann später kurz vor Ende noch einmal, aber das waren dann auch eher Zwischengegner, sage ich mal, also Zwischenbosse, das waren keine richtigen Endgegner, und ja, also da war ich schon ein bisschen, fand ich es ein bisschen mager, muss ich sagen.
Naja gut, ich hatte jetzt auch keine Bosse erwartet, wenn ich ehrlich bin, aber ja, also wenn es da Bosse gegeben hätte, also richtige, dann hätte man das Spiel noch ein bisschen weiter nehmen können, noch ein bisschen in den Vordergrund rücken können und besonderer gestalten können. Mhm. Aber ich denke mal, vielleicht könnten wir das in Last of Us 2 zu sehen bekommen.
Also ich würde es auf jeden Fall begrüßen. Wenn wir jetzt gerade von Naughty Dog reden, dann fällt mir natürlich auch direkt Uncharted ein. Also da muss ich auch sagen, da haben sie es etwas besser gemacht. So, da gibt es zwar auch nicht eine übermäßig viele Bossgegner, aber zumindest am Schluss ist es bei jedem Uncharted-Teil so, dass irgendein bisschen stärkerer oder ein besonderer Gegner kommt, und gerade im vierten Teil, ohne da jetzt zu spoilern, wird da auch nochmal ein richtig dickes Geschütz aufgefahren.
Ja, also ich muss das hier noch zocken, dann freue ich mich drauf.
Ja, also da kannst du dich auf jeden Fall freuen. Was anderes noch, es gibt natürlich auch Spiele, die das so ein bisschen zum Kernpunkt ihres Games gemacht haben. Also Bosse, die quasi ganze Spiele tragen. Natürlich fällt einem da sofort ein Shadow of the Colossus ein. Was hältst du denn davon, so von dem ganzen, von der Inszenierung, wie das Spiel gemacht ist, wie das, also dass man quasi nur diese Bosskämpfe einen nach dem anderen hat. Wie findest du denn das?
Also eigentlich ist das schon ausreichend. Also wie man an Shadow of the Colossus sieht, trägt das wirklich das Spiel. Also es ist in der Lage, das Spiel so zu tragen, aber das liegt ja auch an der Inszenierung, an der Story und daran, wie groß die Bosse sind und wie man sie halt eben halt erlegt. Und also zu dem Spiel selbst, ich finde es nicht so toll. Also jetzt vor allem, wenn man beachtet, dass diese Kolosse eigentlich nichts gemacht haben, sie tun dir nichts und du legst alle eine nach dem anderen, da ist gar keine Moral dahinter. Das finde ich halt schon ein bisschen rücksichtslos.
Ja, das muss ich auch sagen, das kam so noch im Nachhinein bei mir dazu, dass man eigentlich ja nicht genau weiß, warum man das macht. Also klar, es wird einem gesagt, oder das Spiel gibt einem das vor, dass man das tun soll. Aber da war es mir dann so, da gab es zwar Bosse, da gab es unheimlich viele und unheimlich gute Bosse, aber da haben wir dann eben dieses die anderen Mechanismen, die ein Spiel normalerweise hat, haben mir da so ein bisschen gefehlt. Also dass man das dann nur runter reduziert auf diese Bosskämpfe, das fand ich dann schon wieder ein bisschen zu wenig, sag ich mal.
Ja, es kommt halt mager rüber und man sieht halt, also man fühlt diese Leere. Also ich meine, klar, das Spiel ist ja trotzdem eigentlich ganz gut geworden, aber man darf halt nicht vergessen, wie die Nachteile halt so reinhauen.
Ja, also denke auch, dass wir da vermutlich zwei von wenigen sind, denn die meisten Leute, für die ist Shadow of the Colossus ja so mit eines der besten Spiele, die es gibt. So, ich kann das auch nachvollziehen, wenn man das damals direkt zum Release irgendwie gezockt hatte und dann, ja, gerade, ich habe beispielsweise von einem Kollegen gehört, so, der sich das damals geholt hatte, der hat es dann auf einem neuen Fernseher gespielt, und ich glaube, das hat dann schon einen richtig guten Eindruck so gemacht, dieses Spiel, dieses epische, aber auch dieses tragische, Gerade wenn man so das Ende beachtet von dem Spiel und auch den ganzen Verlauf an sich, dass es einfach ziemlich düster ist, dass man diese Bosse umbringen muss, die einem nichts getan haben, nur um quasi seine eigene Agenda voranzutreiben. So, ja, also ich kann es auf jeden Fall verstehen, warum Leute das feiern. Ich konnte es leider nicht so ganz nachvollziehen.
Ja, ich muss hier auch an dieser Stelle sagen und mache mir wahrscheinlich auch Feinde deswegen. Also Team Ico ist ziemlich überbewertet, was das angeht. Ich meine, jedes Spiel ist eigentlich egal, was die machen, was die anstellen. Es gibt immer eine Anzahl von Fans, die halt sagen, dass die Spiele extrem geil sind, super toll. Wobei in jedem Spiel das Gameplay halt ein bisschen zu wünschen übrig lässt. Nicht so genau funktioniert. Man könnte das als Stilmittel sehen, aber ich sehe das eher als Nachlässigkeit. Ich meine, Last Guardian ist ja genauso. Das ist auch so ein Fall, wo das Spiel halt sehr fehlerhaft war. Aber das ist halt eine andere Geschichte, denn da war mit der Entwicklung ein bisschen holprig.
Und oh, deshalb, gut, dass du sagst, Last Guardian, das muss ich mir auch noch holen irgendwann so. Ich denke, wenn es mal unter die 30-Euro-Marke geht, dann werde ich mir das auf jeden Fall noch zulegen, denn das möchte ich mir dann schon mal noch anschauen. Genau. Ja, und jetzt mal im Gegensatz dazu, also Shadow of the Colossus war jetzt so ein Spiel, bei dem die Bosse eigentlich ganz gut waren, aber der Rest eben nicht ganz so überzeugen konnte. Und dann gibt es natürlich auch noch andersherum. Es gibt Spiele, bei denen die Spielwelt bzw. das Spiel an sich eigentlich ganz bzw. richtig gut ist, aber die Bossgegner nicht. Was mir da jetzt spontan einfällt, sind beispielsweise, also beziehungsweise die meisten Bethesda-Spiele treffen darauf zu, also ein Skyrim. Es hat eine riesengroße, richtig tolle Welt und es macht auch mega Spaß, das ganze Zeug zu erforschen und zu erkunden, aber die Bosskämpfe lassen halt ziemlich zu wünschen übrig, auch aufgrund des relativ einfach gehaltenen Kampfsystems, sage ich mal.
Bei mir ist in Skyrim mal, also ich habe die Stadt verlassen und bin ein paar Schritte gelaufen, auf einmal fiel ein Drache tot vom Himmel, so vor mich auf den Boden.
Okay, aber ich bin gerade am Überlegen, dass ich glaube, das kann sogar sein, dass wenn du da in einem bestimmten Bereich, in einer bestimmten Story-Mission bist, dass da tatsächlich mal so ein Drache irgendwie vom Himmel fallen kann. Vielleicht würde der auch von irgendjemand anderem besiegt, dann also die Leute, die Soldaten greifen die Drachen ja auch an und ziehen den Lebensenergie ab. Also das kann schon sein, dass es tatsächlich dann so ein blöder Zufall war, dass der tatsächlich irgendwie besiegt wurde oder ja, oder es war eben einfach ein Bethesda-Fehler, da gibt es ja einige.
Ja, da gibt es einige. Oh, ja. Na gut, ich muss ja auch an dieser Stelle sagen, es gab auch Drachen, gegen die ich dann gekämpft habe in Skyrim, die dann rückwärts in irgendwelche Türme reingeflogen sind. Ja, also.
Also du erzählst immer irgendwelches Zeug, Alter, wie. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich muss, glaube ich, echt mich da glücklich schätzen, dass ich da nie solche brutalen Bugs oder so bei diesen ganzen Bethesda, auch Fallout oder so, ich hatte da nie großartig Probleme, sage ich mal.
Es gibt auf YouTube genug Videos, wo die Drachen halt irgendwie rückwärts irgendwo reinfliegen. Das war halt irgend so ein Spielfehler.
Das ist ja ungeheuerlich, was du da immer erzählst. So, da hast du bist da wirklich so ein bisschen im Pechvogel. Genau, was so diese.
Ich hatte sogar in Uncharted schon unzählige Spielfehler und sogar in Spielen, wo man eigentlich gar keine Bugs finden könnte, da treffe ich immer auf irgendwelche Bugs oder Glitches. Das ist bei mir so ein Unglücksding, keine Ahnung, ehrlich. Aber ich bin da echt anfällig für Bugs.
Ja, es ist auf jeden Fall unterhaltsam und witzig, sag ich mal. Wenn es einem dann nicht irgendwie den Spielstand kaputt macht oder so, gibt's ja auch solche Fehler.
Ja, zum Beispiel so ein Typ in der Main Quest, der ist mir einfach durch den Boden gefallen.
Oh je.
Aber gut, ich habe dann nochmal neu geladen und dann ging's wieder. Also da hatte okay. Ich nochmal Glück.
Ja, gut, dann geht's ja noch. Ja, aber lass uns, genau, gehen wir wieder zum eigentlichen Thema über. Hast du noch irgendwie was, was du zum Thema Bossgegner sagen möchtest? Sonst könnten wir jetzt noch so unsere Meinung dazu äußern, so Vorteile, Nachteile, wie wir das Ganze so sehen.
Ja, dann könnten wir gerade zu den Meinungen übergehen. Also ich hätte da jetzt zu sagen, dass Bosse immer erwünscht sind. Und Bosse sind immer eine Bereicherung, wenn sie halt auch ordentlich gemacht werden, finde ich jetzt. Und naja, Nachteile sieht man dann halt an Spielen wie zum Beispiel Shadow of the Colossus, dass die dann eben, also wenn man sich auf die Bosse fokussiert und alles andere ein bisschen mit der Qualität halt irgendwie so zurücklegen lässt, dann kann es halt dazu kommen, dass das Spiel ein bisschen schleppend wird.
Ja, also genau, wie wir das eben schon ausgeführt haben. Das wäre so ein Nachteil, wenn man den Fokus zu sehr auf diese Bossgegner legt. Ja, und ich möchte da eher einen Vorteil auch noch ansprechen. Genau, also wie gesagt, sind gerne erwünscht diese Bossgegner. Ich nehme da auch gerne die Dark Souls oder Witcher als Beispiel. Da passt eigentlich für mich so alles zusammen. Da gibt es eine coole Spielwelt, eine große Spielwelt, eine coole Story. Bei Dark Souls ist es natürlich der knackige Schwierigkeitsgrad. Bei Witcher ist es die unglaubliche Grafik und Vielfalt des Spiels. Und gerade in Hearts of Stone und Blood and Wine, den Witcher-DLCs, da haben sie ja nochmal, was so die Bossgegner und auch die Frequenz der Bossgegner angeht, einiges rausgehauen, sage ich mal, und aus den Fehlern des Hauptspiels gelernt. Also, wie gesagt, da passt eigentlich alles für mich zusammen so und ich bin halt auch ein riesiger Fan von Bossgegnern. Ich bin da natürlich auch Dark Souls oder allgemein Souls und Bloodborne, dass ich mir immer möglichst anspruchsvolle, möglichst schwere Bosse erwarte, bei denen ich auch ruhig dann mal fluche oder einfach die ganze Zeit drauf gehe, mir überlegen muss, wie gehe ich jetzt an den Boss ran, der mir dann quasi alles abverlangt, so die ganzen erlernten Skills oder die erhaltenen Items, die man im Laufe des Spiels bekommen bzw. erlernt hat, dass man das einfach alles abrufen muss in dem Bosskampf, dass alles abgefragt wird. Und dann geht man nachher nämlich auch aus diesem Bosskampf oder aus dem Spiel allgemein, geht man dann raus mit einem richtig guten Gefühl. Man hat das Spiel noch lange im Gedächtnis, wie wir dann auch nachher an unseren Beispielen sehen werden von Bossen, die wir uns zusammengetragen haben, so.
Ich muss hier auch an dieser Stelle kurz sagen, Blood and Wine, also der, ich weiß nicht, ob du das jetzt schon zu Ende gespielt hast.
Ja, schon länger. Ich bin schon fertig.
Ah, okay, weil ich fand den halt, den letzten Kampf auch ziemlich geil, also gegen den Vampir halt.
Ja, der war auch ziemlich, also ich habe es ja auch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt und den fand ich schon ziemlich knackig, so den letzten Kampf.
Ja, auf jeden Fall, ey, das hat, also da habe ich auch gut geflucht, muss ich zugeben.
Ja, und das ist eben auch das, was ich meine. So, ich habe nie großartig diese ganzen Tränke oder Öle benutzt in The Witcher 3 und gerade im DLC, da war es dann so, dass man das einfach machen musste, weil man sonst teilweise, also auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad zumindest kein Land gesehen hat gegen diese Bosse. Da war mir jeder Trank, den ich dabei hatte, war mir da quasi war lebenswichtig für meinen Charakter, um diesen Bosskampf zu schaffen. Ohne hätte ich das, glaube ich, nicht hinbekommen.
Also ich auf keinen Fall, ne.
Ja, also und das ist eben, wie gesagt, ein Top-Beispiel, wie man es machen sollte. Und ja, dann würde ich sagen, lass uns doch direkt jetzt zu unseren speziellen, unseren besonderen Bossgegnern übergehen. Du kannst gerne anfangen, wenn du magst.
Okay, also dann mache ich den Anfang mit Muramasa Rebirth. Das ist ein PS Vita-Spiel von VanillaWare entwickelt. Hat wunderschöne Animationen und wunderschönes Art-Design. Ist halt so ein Side-Scroller, kann man sagen. Aber die Welt ist halt eher ein bisschen offener. Und das Spiel hat halt eben jede Menge Bossgegner. Es spielt in der Edo-Zeit. Das heißt, es gibt jede Menge Samurai und auch Fabelwesen aus der japanischen Mythologie. Und eine davon, den habe ich mir jetzt ausgesucht, ist der Boss-Demon, so heißt der. Den trifft man in der Hölle. Und das Besondere an diesem Boss ist eigentlich der Dialog, der zwischen dem Charakter Momohime und ihm halt vorgeht, wenn man ihn trifft. Und zwar geht es halt darum, dass man, also, dass man sich selbst anbietet, um von ihm gegessen zu werden. Aber damit man halt nicht direkt stirbt oder dass der Kopf nicht abgebissen wird oder sonst was, heißt es halt, man soll in einem Go halt verschluckt werden, weil die Seele von einem Typen in seinem Magen ist. Und das ist halt ein Samurai, ein ganz starker. Der soll dann den Körper von dir übernehmen, damit du ihn bekämpfen kannst. Ist halt ein bisschen komplex, die Story, aber mehr zum Boss. Der verschluckt dich dann und dann musst du halt erstmal im Magen kämpfen, um rauszukommen. Und danach muss man sich halt an den Bossgegner rantun. Ich fand den halt ziemlich lustig, den Kampf an sich und wie der Dialog so abgelaufen ist. Und deshalb ist das halt einer meiner besonderen Bosskämpfe, die ich in Erinnerung habe.
Ja, also man muss da auch noch dazu sagen, das soll jetzt keinesfalls irgendeine Top-Liste sein, was wir hier, wie wir das hier auflisten, sondern das ist einfach, wie das kommt, ist quasi, wir haben da jetzt keine feste Reihenfolge und es soll jetzt hier nicht um Schwierigkeit oder sowas gehen, sondern einfach, wie wir schon gesagt haben, um besondere Bosse, die uns einfach im Gedächtnis geblieben sind, wegen welchen Umständen auch immer. Bei dir war es jetzt so, weil das eben alles ein bisschen witzig präsentiert wurde, weil du natürlich auch ein riesiger Fan der japanischen Geschichte und so weiter bist. Und ja, ich kann das durchaus nachvollziehen. Also hat sich auf jeden Fall, wo du das jetzt erzählt hast, auf jeden Fall schon mal interessant angehört, finde ich. Ich habe das selber nicht gespielt, aber ich kenne den Grafikstil und das ist auf jeden Fall ziemlich schön gemacht alles.
Ja, also ich würde es halt jedem, der eine PS Vita hat, empfehlen. Das Spiel ist auch gar nicht mehr so teuer und bietet halt jede Menge Spielzeit für den Preis und hat halt, wie gesagt, jede Menge tolle Bosse zu bieten. Also wer an sowas interessiert ist, der könnte sich das mal anschauen.
Okay. Mein erster Boss in, oder beziehungsweise einer meiner Bosse, wir möchten ja keine Top-Liste hier machen, kommt aus Ni no Kuni. Das ist ein PlayStation 3 Spiel, entwickelt von Level 5, Publisher war Bandai Namco, und das, wer es schon unsere bisherigen Casts so ein bisschen verfolgt hat, also Ni no Kuni ist eines meiner absoluten, wenn nicht sogar das absolute Lieblingsspiel, so zumindest auf der PS3 kann ich das auf jeden Fall sagen, war das mein Highlight so. Es war für mich ein Spiel, da hat einfach alles gepasst, so die Grafik, die Story, ich mag ja sowieso, also Studio Ghibli hat ja da noch mitgearbeitet, man sieht es auch am Design und an den Charakteren und so weiter. Das Kampfsystem fand ich richtig gut, das war alles in Echtzeit, das hatte noch so ein Sammel-Feature dabei, wie jetzt eben, wie man es von Pokémon beispielsweise kennt, dass man verschiedene Monster auf verschiedene Monster trifft, verschiedenen Gegnern begegnet und diese dann quasi fangen und für sein Team in sein Team aufnehmen kann. Danach kann man sie trainieren, man kann ihnen Attacken beibringen und sie entwickeln und so. Und ja, Ni no Kuni, das ist einfach auch ein riesig, riesig großes, riesig schönes, sage ich mal, Spiel. Das hat mir mega viel Spaß gemacht und da möchte ich jetzt den allerletzten Endboss als Beispiel nennen. Und zwar ist es nicht der Endboss aus dem normalen Hauptspiel, sondern gibt es da noch einen Secret, einen geheimen Boss quasi. Der nennt sich Guardian of the Worlds und beziehungsweise Guardian of Worlds. Und man kann diesen Gegner kann man abseits vom Hauptspiel quasi besiegen. Das ist so für alle, die dann nochmal eine extra Herausforderung möchten. Das ist auch, was ich Ni no Kuni sowieso richtig hoch anrechne, dass es eigentlich für Leute, sage ich mal, ab wenn du jetzt 12 oder 14 bist, kannst du Ni no Kuni durchspielen und damit mega viel Spaß haben, wenn du, wie ich damals irgendwie, ich war glaube Anfang 20 oder so warst, ich hatte mega viel Spaß und ich glaube auch ältere Leute werden damit mega viel Spaß haben, weil es einfach jeder Person, jede Altersklasse einfach so viel zu bieten hat und das war dann nochmal so ein Boss, der war dann nochmal richtig anspruchsvoll, der war nochmal richtig knackig und der war dann halt für die Leute gedacht, die so nach dem normalen Hauptspiel nochmal eine extra Herausforderung wollten. Ich bin dann auch, hab den dann auch nicht aufs erste Mal geschafft und ja, wie gesagt, das war dann nochmal eine schöne Abwechslung und hat das Spiel für mich dann nochmal richtig schön abgerundet am Schluss.
Ich krieg so schon mit, wie toll du Ni no Kuni findest. Also man hört das schon, man merkt das.
Ja, ich liebe das einfach. Ich freue mich auch so auf den zweiten Teil, wenn der dieses Jahr noch kommt. Es gibt ja noch kein konkretes Datum, aber es werden immer mal wieder solche Pieces gedroppt, sag ich mal, an Gameplay, an Trailern und so. Also ich hoffe, dass da noch irgendwas announced wird die nächste Zeit.
Ja, also ich freue mich da auch drauf. Ich habe den ersten zwar übersprungen, aber den zweiten will ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
Ja, mach das auf jeden Fall. Das ist einfach wunderbar. Jo, was hast du da noch so zu bieten?
Also ich will da jetzt als nächstes mal einen besonderen Miniboss nennen. Also man könnte ihn als Miniboss bezeichnen. Und zwar Alan O'Neill mit vollem Namen. Das ist einer der Bosse, die in Metal Slug immer wieder zurückkehren. In jedem Spiel. Der ist halt in jedem Metal Slug vorhanden. Kommt meistens immer so in der Mitte des Spiels, aber nicht als Endboss, sondern als Miniboss, so ein Zwischenboss. Und der Typ hat halt immer eine Machine Gun, hat so einen freien Oberkörper, einen Glatzkopf, einen großen Bart, so einen vollen Bart. Deshalb erkennt man den halt auch direkt. Und ja, der ballert da immer rum wie ein Verrückter. Und die HP sieht man an seiner Hautfarbe, sage ich jetzt einfach mal, weil der wird halt rot, wenn er Schaden nimmt. Was halt auch ein bisschen lustig ist, finde ich jetzt. Ich meine, Metal Slug ist sowieso kein allzu ernstes Spiel. Und ja, also dadurch, dass er immer wieder da ist in jedem Spiel und immer wieder zurückkommt, ist er halt so ein ikonischer Charakter in meinen Augen. Also ohne Alan gibt es kein Metal Slug.
Also ich fand es auch witzig, so in der Vorbereitung, du schreibst mir so, hey, ich nehme Alan aus Metal Slug und ich denke mir so, Alan, wer ist das so? Keine Ahnung, ich habe alle Metal Slug-Teile gespielt, aber wer ist das so? Dann google ich das so und dann sehe ich das, ah, das ist der eine Typ da und dann musste ich halt auch wieder direkt lachen, weil wie du sagst, das ist halt typischer Metal Slug-Humor, man nimmt sich selber nicht so ganz ernst so, das ist alles bisschen auf die Schulters genommen und so und ja, wie du sagst, der gehört einfach dazu zu dem Franchise, zu Metal Slug und ja, ich finde den auch mega witzig.
Ja, also es ist immer schön gewesen, den wieder zu treffen. Ich meine, vor allem, ich hatte ja halt in den 90ern, also als die PlayStation X noch neu war, hatte ich halt den ersten Teil. Der war komplett in Japanisch, aber egal. Man wusste halt, wie man ein neues Spiel startet, das hat gereicht. Und als ich dann halt später an Metal Slug 2 und 3 nochmal auf ihn gestoßen bin, war ich halt voll überrascht und ja, also deswegen ist er mir jetzt so im Gedächtnis geblieben, weil das halt einer der ersten Bosse war, die ich gesehen habe und die Charakter hatten.
Ja, cool. Also ich finde ihn auch sympathisch auf jeden Fall. Ja, mein nächster Boss ist auch wieder ein ganz spezieller und zwar ist es aus Zelda Twilight Princess, der absolut auch wieder letzte Boss. Und zwar der berühmte, bekannte, berüchtigte Ganon, beziehungsweise Ganondorf, den es ja dann auch danach in den Super Smash Bros. Teilen gab und ja, also ich muss sagen, für mich war das Spiel sowieso auch ein absolutes Highlight, auch eines der besten Wii-Spiele, die für die Konsole einfach rausgekommen sind. Und das ist für mich auch so ein perfekter Endgegner, der so ein riesig großes Zelda-Spiel nochmal schön abrundet. Das ist eigentlich so ein Nemesis, so ein dunkler, düsterer Endgegner, der so über der ganzen Zelda-Reihe hängt, der so eine böse Ausstrahlung, so eine düstere Ausstrahlung hat, der einfach, den man ständig spürt, so als Präsenz, der überall seine Fäden spinnt und so weiter, sage ich mal. Und da trifft man dann tatsächlich auf Ganondorf. Und ja, er hat, was ich auch ganz cool finde, er hat mehrere Phasen. Also er hat, soweit ich das richtig im Kopf habe, drei verschiedene Phasen. In der ersten Phase benutzt er dann quasi Zelda als menschlichen Schild. Er beschwört da so eine Puppet von Zelda, sage ich mal, so eine Marionette. In der zweiten Phase verwandelt er sich in das riesige Dark Beast Ganon, den man auch aus den Smash Bros., also aus Smash Bros. Kennt. Das ist dann so ein eberartiges, riesiges Ungeheuer und in der dritten Phase kämpft man dann quasi in seiner Urform gegen ihn, zuerst auf dem Pferd und dann in einem Schwertkampf. Und ja, wie gesagt, für mich rundet das so ein grandioses Spiel einfach ab mit einem richtig starken, guten Endgegner, der einfach auch eine böse Macht, eine böse Energie versprüht. Und ja, ich mag Ganon, muss ich sagen, aber trotzdem sehr gerne. Für mich ist es ein sehr guter Charakter im Nintendo, im Zelda-Universum und ja, ist auf jeden Fall auch in meiner Liste hier vertreten.
Ja, sogar ich kenne Ganon, obwohl ich gar kein Zelda-Spieler bin. Ja, deshalb, da merkt man schon, wie berühmt der ist oder wie bekannt der ist. Also ja, ich denke schon, also ich werde ja, wie gesagt, ein paar Zelda-Spiele mal nachholen und freue mich schon auf den Boss. Hört sich nämlich stark an.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, da mache ich jetzt weiter. Und zwar nehme ich da jetzt mal Gears of War, den ersten Teil. Und zwar geht es hier um General Rahm. Das ist halt einer der, eigentlich der größte Locust, ein richtig breiter, der so ein extrem großes Kampfmesser mit sich trägt und damit auch ein paar Leute schon killt. Und also sein Auftreten ist eh immer krass, weil er da total selbstsicher und so ohne Ausdruck mit dieser bösartigen Aura halt immer so ankommt und alles und jeden tötet, der da irgendwie halt in dem Moment so unglücklich ist und da vorhanden ist. Und den als letzten Gegner zu bekämpfen in Gears of War ist halt vor allem deshalb so bedeutungsvoll, weil, also wenn man die Comics gelesen hat zu Gears of War und die Vorgeschichte kennt, beziehungsweise das DLC zu dem dritten Teil gespielt hat, dann weiß man ja, was Rahm alles angestellt hat, welche Leute er schon getötet hat. Und deshalb ist das halt so tragend in dem ersten Teil, dass man ihn als Endgegner hat, also in dem, also der allerletzte Gegner des Spiels. Und der ist halt auf jeden Fall eine Herausforderung. Der hat solche fledermausartigen Wesen, die er halt kontrolliert. Und die können innerhalb von Sekunden alles zerfleischen. Und die können sogar durch Metall durchbeißen, das ist gar kein Problem für die. Und das ist halt so sozusagen die linke Hand der Führer von den Locust. Oder beziehungsweise die rechte Hand.
Ja, die rechte Hand. Genau, so ist das Sprichwort. Okay, also ja, hört sich auch ziemlich gut an. Hört sich nach einem auf jeden Fall etablierten, gut geschriebenen, gut designten Charakter. Ich habe mir da auch gerade ein paar Screenshots oder beziehungsweise Bilder angeschaut dazu. Ja.
Ja, ich muss ja auch an dieser Stelle sagen, den gibt es ja auch jetzt als spielbaren Kämpfer in Killer Instinct, was ich halt auch letztens nochmal angefangen habe zu spielen. Und ja, da ist er halt auch schon ziemlich OP.
Und was macht er da dann? Schießt er dann da oder?
Ja, also der hat eh keine Waffen. Also der hat halt nur diese Fledermäuse, hab den Namen vergessen. Ich meine, das sind eigentlich keine Fledermäuse, die sehen nur so aus. Und der hat halt dieses riesige Kampfmesser. Und ja, da kann man schon richtig geile Kombos raushauen.
Okay. Ja, also ich bin der absolute Gears of War Noob, muss ich sagen.
Ja, es ist schon ein geiles Spiel, vor allem für Koop. Ist halt ein ganz, ganz gutes Spiel. Sehr solide.
Okay. Ja, dann würde ich jetzt weitermachen und zwar mit dem dritten Eintrag, in meiner Liste hier, und zwar befindet sich an dieser Stelle befindet sich God of War 3, das Spiel, und der dazugehörige Endboss ist der allererste, den man im Spiel trifft, nämlich Poseidon. Und zwar ist das jetzt quasi so ein bisschen, man hat das Spielelement Endgegner hat man genommen bei God of War 3 und hat da direkt an den Anfang einen hingeklatscht, sag ich mal. Also God of War ist ja sowieso immer, was so die Inszenierung und die Action und so und die Brutalität angeht, ist es ja top-notch auf jeden Fall. Und auch im dritten Teil, der ja dann für die PS3 erschien damals, das war auch einfach eine Grafikbombe, sag ich mal. Und eben der Einstieg in das Spiel, der ist so unglaublich heftig. Man stürmt ja da mit Kratos und den Titanen zusammen, beziehungsweise auf Gaias Rücken stürmt man ja den Olymp. Und während man da so hochklettert an dieser Felswand zum Olymp nach oben, kämpft man dann quasi nebenher noch gegen Poseidon und diese Schergen da, diese, ich weiß nicht, was es waren, Skelettgegner oder so waren das, glaube ich. Aber das ist einfach wieder typisch God of War, so richtig in die Fresse rein und ja, eben wie man diesen Boss bekämpft, so auf dem Weg nach oben, das Action-Geladene, das Kämpfen nebenher so und dann auch einfach wieder diese Quicktime-Events, wie man diese Bosse besiegt, die sind ja in God of War sowieso legendär und das hat für mich eigentlich das Spiel, also ich bin da mit der Kinnlade unten, bin ich da bereits gestartet in das Spiel und das hat sich dann eben durchgezogen bis zum Schluss auf jeden Fall.
Ja, also was God of War auf jeden Fall richtig macht, waren schon immer die Bosskämpfe und die Inszenierung halt, wie diese abläufen. Und die Brutalität ist halt nochmal da, um das Ganze zu unterstreichen. Ja, also ich habe den dritten Teil ja auch gespielt. Und ja, ich kann da nur zustimmen. Ist einfach geil, wie das anfängt. Das baut schon eine richtig gute Stimmung auf und es geht halt nur so weiter.
Genau, und wir hatten es auch vorher, oder ich hatte das vorher auch schon ein bisschen gesagt, ich habe jetzt direkt wieder Lust auf God of War. Das ist jetzt auch schon wieder, keine Ahnung, wie viele Jahre her, dass ich das gespielt habe. Der Teil, der danach kam, das God of War Ascension, war ja leider nicht so gut und ich glaube, bis zum nächsten Teil geht es noch ein bisschen. Ich denke, ich werde mir da auf jeden Fall das Remaster für die PS4 nochmal holen und nochmal ausgiebig.
Also ja, je nachdem, wie der Preis aussieht, könnte ich das auch nochmal tun, weil da ist halt nicht mehr so viel Erinnerung vorhanden und deswegen wäre es halt schon angebracht, das nochmal zu zocken.
Ja, vor allem, ich habe halt auch wieder richtig Lust so und dann auf jeden Fall werde ich es mir auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad geben, dann wird es nochmal richtig knackig.
Das ist bei uns wohl Standard.
Ja, also wie gesagt, ich glaube, wir sind da halt auch einfach Dark Souls oder Souls und Bloodborne geschädigt und so die ganzen Spiele, die so im Fahrwasser dieser beiden Reihen erschienen sind so und ja, wir suchen halt einfach immer die Herausforderung. Das ist ja auch eigentlich, ist für mich mit ein Grund, eigentlich ein Spiel zu spielen, dass es einfach schön schwer ist.
Ja, also ich bin da auch froh, wenn ein Spiel mal nicht so fordernd ist, weil dann kann ich halt eher mal ein bisschen zurücklehnen, aber die Herausforderung ist immer erwünscht. Und eigentlich, wir lieben Herausforderungen.
Man muss das schon ein bisschen relativieren, so das ist jetzt nicht bei jedem Spiel angebracht. Klar, wenn ich irgendwie ein Adventure oder ein Indie-Spiel oder so spiele, was jetzt eher in eine andere Richtung geht. Aber gerade, wie gesagt, wenn wir jetzt von God of War reden oder so, da werde ich mir das auf jeden Fall nochmal auf dem schwersten Schwierigkeitsgrad geben. So, das bietet sich eben auch an.
Ja, also vor allem, weil man es ja vorher schon gespielt hat, ne? Also dann.
Das ist das, genau. Ja, was hast du da noch so?
Ja, also als nächstes könnte ich dann auch gerade, gut, jetzt bin ich am Überlegen. Ja, ich glaube, ich starte dann mit Dark Souls 1, beziehungsweise mache damit weiter. Und zwar geht es hier um den epischsten Kampf im ganzen Spiel, meiner Meinung nach. Das sind Ornstein und Smough. Das verdammt epische Duo, das mich 2 Wochen gebraucht hat, oder halb mehr, das weiß ich nicht mehr, habe nicht die Tage gezählt. Es waren auf jeden Fall jede Menge Versuche, diese 2 zu legen. Vor allem, weil wenn man den einen tötet, dann wird der andere ja noch stärker, füllt die HP schön auf und hat auf einmal die stärkeren Angriffe und das ist einfach wundervoll. Vor allem, weil das Spiel sowieso schon hart genug war. Der Weg dorthin sehr, sehr anstrengend. Und dann hast du diese 2 Gegner, die einfach total überwältigend sind. Und dieses extrem geile Team, das im Hintergrund spielt. Das ist einfach so ein Kampf, den kann man nicht vergessen. Und den, obwohl er so verdammt schwer ist, den man halt sehr zu schätzen lernt.
Ja, also ich habe jetzt auch gerade wieder so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke, wie das damals bei mir war. Es war ähnlich, also ich habe nicht ganz so lange gebraucht. 2 Wochen habe ich, glaube ich, nicht dran gesessen. So, aber ich bin auch bestimmt 30 Mal oder so gestorben bei denen. Das war halt natürlich auch im ersten Run damals und ja, also ist auf jeden Fall ein All-Time-Classic, sage ich mal. Hat ja auch für etliche Memes und so weiter im Internet gesorgt und ist sicherlich auch mit ein Grund, warum jetzt die Souls-Reihe das ist, was sie heute eben ist.
Ja, also ich meine, diese Bosse sind halt für mich, wie gesagt, sehr tragend gewesen. Also sie sind heute noch am meisten, also von den ganzen Bossen jetzt, sogar neben Gwyn, den ich sehr, sehr gut finde, sind Ornstein und Smough halt so die hervorstechendsten.
Ja. Wobei, um da kurz einzuhaken, bei Gwyn ist es ja so, der ist ja jetzt von der Schwierigkeit her, ist er ja nicht ganz so. Also man kann den ja sogar reposten und da ist er ja dann eigentlich echt easy so, finde ich. Gerade als Endboss von Dark Souls 1, wenn man da zuvor eben solche Bosse wie Ornstein und Smough besiegt hat.
Ja klar, ich meine, die Besonderheit bei ihm war halt auch nicht gerade die Schwierigkeit.
Sondern eben diese Atmosphäre, ja genau, und auch
Ja.
diese Musik, dieses ganz Subtile da, was da gespielt wird, sobald man den Bossraum, die Boss-Area betritt, ja, stimmt.
Deswegen, ja, also der ist halt auch besonders, aber Ornstein und Smurf überwiegen das Ganze. Und so wie ich sehe, hast du auch einen. Dann würde ich mal sagen, ist jetzt dein Zug.
Ja, okay, ich wollte den eigentlich ein bisschen später bringen, aber
Achso,
jetzt
nee,
bin ich ja.
dann mach den auch später.
Nee, nee,
Ja.
passt. Kein Ding, ich mache den jetzt so. Dann passt es nämlich ganz gut. Und zwar auch aus Dark Souls 1, allerdings aus dem DLC. Ich habe da Artorias gewählt. Artorias of the Abyss oder Artorias the Abyss Walker. Keine Ahnung, er hat ja mehrere Titel. Das ist für mich auch so ein Bosskampf, der. Ist für mich so, der überragt so den kompletten Dark Souls 1 DLC. Natürlich die anderen Bosse, die man da bekämpft, sind auch richtig, richtig krass, was so die Inszenierung, was so die Schwierigkeit angeht. Auch etliche Male gestorben bei Artorias. Es ist ja dieser berühmte Ritter, über den man schon so viel erfährt im ersten Teil, der auch in Verbindung mit dem bekannten Wolf Sif steht, der ja auch eine richtig coole, eine richtig tragische Storyline eigentlich in diesem Spiel hat und in diesem Spiel einnimmt. Ja, es ist einfach ein Charakter, der sich auch in die Gedächtnisse der Spieler gebrannt hat, so. Und ja, für mich ist es einfach so bezeichnend, dass man dann nach dieser langen Zeit, wenn man eben, wie gesagt, Sachen von dem findet im Hauptspiel, wenn man Dialoge hat zu diesem Charakter. Man findet ja auch diesen Ring, dass man quasi auf dem Abgrund schreiten kann, so, der ja auch ein ganz zentrales Spielelement ist. Und für mich hat das auch alles gepasst, so in Dark Souls, in dem DLC. Und ja, ich fand den einfach richtig gut, so deswegen habe ich den mit reingenommen.
Das ist ja auch so ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür, wie tragend oder halt wie wichtig oder wie charakteristisch Bosse sein können. Ich meine, Artorias steht in Verbindung mit Ornstein. Das waren ja beide halt eine der vier Ritter von Gwyn. Und eben, wenn man dann in diesem Hauptspiel schon einiges gesehen oder gelernt hat über diese vier Ritter und dann endlich im DLC auch Artorias trifft, dann ist das halt schon ein großer Moment.
Ja, und genau, und das waren einfach auch pure Gänsehaut, als man den besiegt, als man den nicht besiegt, man hat natürlich erstmal gekämpft und ist 20 Mal gestorben. Und dann irgendwann hat man ihn dann mal besiegt. Und das Krasse ist ja sogar, er ist ja nur einhändig unterwegs sogar, weil er ja irgendwie einen verletzten Arm hat und das macht das Ganze ja auch noch viel intensiver, sag ich mal. Das ist ja einfach, ja, das ist einfach ein super etablierter Charakter im Souls-Universum und ist für mich auch ein tragender Bestandteil des ersten Teils inklusive DLC.
Ja, und hier muss
Genau.
man auch an dieser Stelle sagen, in dem Kampf hat Artorias große Verletzungen und ist schon halb, naja, wie soll man sagen, ist schon halb hollow, kann man sagen. Der ist halt nicht mehr ganz bei Sinnen. Und obwohl er halt verletzt ist und ein bisschen durchgedreht, ist er halt ein harter Gegner. Also wenn man jetzt überlegt, wenn er hundertprozentig dabei gewesen wäre, dann hätte man den wohl nicht besiegen können.
Boah, das wäre doch mal was, hey, wenn man das noch irgendwann mal zu sehen bekommt, den Artorias in seiner Blütezeit zu bekämpfen. Boah.
Ich glaube, das wäre viel zu hart.
Ja, so viel dazu. Machen wir mal bei deinem Bossen weiter. Was hast du denn noch so
Okay,
Frage?
also ich gehe jetzt da, gut, da sind jetzt noch eigentlich ein paar ikonische, aber der erste, den ich halt ansprechen möchte, das ist Ogre, Tekken 3 Endgegner. Der ist ein bisschen lustig, wenn man Paul bedenkt, denn der hat ja zwei Formen. Erst besiegt man Ogre und dann bekommt man eben True Ogre, also der wahre Ogre. Der verwandelt sich ja erst, wenn er besiegt wird. Und in der Story ist es so, dass Paul den ersten, den normalen Ogre besiegt und dann denkt er halt, er hätte gewonnen und geht dann einfach, während sich Ogre verwandelt. Das kriegt er aber nicht mehr mit. Und ja, der denkt dann halt, dass er der stärkste Mann der Welt ist. Aber in Wirklichkeit hat er halt nichts vollbracht, was halt schon ein bisschen schade für ihn ist, weil er halt jede Menge Rechnungen zu bezahlen hat. Aber ja, was diesen Boss so besonders macht, Das sind eigentlich zwei Dinge. Erstens, das ist aber halt eher so ein bisschen inoffiziell, wobei es wurde halt schon bestätigt offiziell, er hat zwischen Tekken 2 und 3 den eigentlichen King getötet. Das heißt, der King von Tekken 3 ist ein Jüngerer, der halt von Armor King ausgebildet wird. Und das Zweite ist, dass man halt davon ausgeht, dass er Jins Mutter getötet hat. Aber das ist halt eher ein bisschen unbestätigt. Und wir gehen jetzt halt davon aus, dass Yun nochmal in Tekken 7 auftreten wird und dass sie halt nur als vermisst gilt und nicht von Ogre getötet wurde. Aber das ist halt jetzt ein bisschen Spekulation und sowas. Also allgemein gesehen ist Ogre halt ein toller Kampf und ein toller Charakter. Der kann halt parieren quasi und wegen dieser Verwandlung ist er dann halt nochmal ein Stück besonders, sag ich mal.
Ja, also obwohl ich jetzt diese Kampfspiele jetzt nicht so krass verfolge wie du, den kenne ich tatsächlich auch. Das habe ich früher auch immer gespielt mit meinem Cousin auf der PlayStation 1 war das ja. Und ja, also Tekken, wie du sagst, hat auf jeden Fall ein paar coole Charaktere, auch wenn ich mich da gerade so erinnere an diesen kleinen Dino, den man spielen konnte. Gunjack und so weiter gab es da noch, Yoshimitsu, das waren ja sowieso alles so richtig over the top überzogene Charaktere und das war dann immer schon richtig gut. So, auch Ogre, das war dieser große Grüne am Anfang, also dieser große Grüne in seiner ersten Form, zumindest war der grün, glaub ich, gell?
Ja, der war grün, also das ist halt seine erste Form und der sieht schon so aus wie so ein Azteken-Typ, also was die Rüstung angeht und sowas.
Ah, stimmt, ja.
Ja, ist schon eigentlich interessant gemacht. Fand den Kampf immer ganz toll. Und indem, dass diese Verwandlung dann kommt. Wenn das beim ersten Mal ist, dann kriegt man halt voll Schiss. Denkt dann, ja, jetzt kämpfe ich gegen so ein Riesenbiest. Und der macht mich bestimmt fertig.
Ja, dann würde ich weitermachen. Und zwar mit Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots, der absolut letzte Boss. Jeder, der dieses Spiel gespielt hat, kennt ihn natürlich. Es handelt sich um Liquid Ocelot, den man dann als alter, gebrechlicher bzw. gebeutelter Snake bekämpfen muss. Und ich muss sagen, für mich war das halt also es kommt natürlich wieder eine ewig lange, cool inszenierte Cutscene vor dem Bosskampf, wo die beiden sich schon richtig krass bekämpfen und wenn die dann eigentlich schon richtig fertig sind, geht erst der richtige Kampf los und ja, man kämpft dann eigentlich in einem Hand-to-Hand, in einem Nahkampf, Boss-Battle kämpft man da gegen Liquid Ocelot und je nachdem, wie weit man eben voranschreitet in diesem Kampf, verändern sich auch die HP-Leisten und man lebt da quasi so ein Flashback durch die gesamte Metal Gear Reihe. Man hört die verschiedenen Themes nochmal im Hintergrund spielen und ja, für mich hat das auch wieder alles gepasst, weil das einfach so ein Abschluss war für die Metal Gear Solid Reihe, so als Spiele an sich, so storymäßig auf jeden Fall und mir hat das eben richtig gut gefallen und natürlich war der Kampf auch richtig krass inszeniert, so man hat richtig das gemerkt, dass es wuchtige, harte Schläge waren und man hat dann am Schluss tatsächlich auch mitgefühlt mit Snake nach dem Kampf, man war richtig erschöpft, man war erledigt und ja, einfach ein richtig epischer Kampf, finde ich.
Ja, das ist halt nochmal so ein tolles Beispiel dafür, wie Bosskämpfe sein sollten, vor allem wenn sie halt spielabschließend sind. Und Metal Gear Solid 4 ist, denke ich mal, eine der besten Beispiele, weil ja, also ich war genauso überwältigt von dem Kampf. Es arbeitet sich ja alles auf diesen Kampf hin. Ich meine, man wartet von Anfang an darauf, dass man Liquid Ocelot endlich mal gegenübertreten darf. Denn wie man weiß, war Ocelot schon öfters mal ein Boss. Und Liquid war ja der Bosskampf im ersten Teil, also der Endkampf. Und das war auch so ein Hand-to-Hand-Combat eigentlich auf dem Rex. Und deshalb ist das halt so nostalgisch ein bisschen, wenn man da kämpft und ist halt deshalb sehr gut überlegt und auf jeden Fall eine dieser Bosskämpfe, die halt in Erinnerung bleiben, die kann man nicht vergessen, egal was man macht.
Ja, so ist es auf jeden Fall und ich habe jetzt auch schon wieder Lust, nur aufgrund dieses Bosses, ich glaube, ich werde mir nachher nochmal die Cutscene geben so und dann wieder in den Erinnerungen ein bisschen schwelgen, sag ich mal.
Könnte ich auch machen.
Ja.
Also um da jetzt nochmal weiterzumachen, gehen wir jetzt nochmal zu einem sehr, sehr, sehr ikonischen Charakter über. Das ist einer meiner Favoriten, was Bosse angeht oder allgemein, was eben bösartige Charaktere angeht. Und zwar geht es um Albert Wesker, Resident Evil 5. Das ist ja ein Endboss dort und der tritt ja mehrere Male auf. Seine erste Form ist so dieses Matrix angelehnte, diese geile Sonnenbrille und eben dieser lange Mantel, der schwarze, wie er einfach jeden Geschoss ausweicht, wie er Raketen der Panzerfaust mit der einen Hand einfach aufhält. Das ist einfach so ein verdammter Badass, so ein richtig krasser Typ, also man denkt, man könnte da nichts gegen ihn anstellen. Der ist so stark, überwältigend, dass nichts ihn aufhalten könnte. Wäre da nicht diese blöde Spritze gewesen. Und dann muss man halt am Ende dann gegen seine deformierte letzte finale Form kämpfen. Das war dann für mich so ein bisschen enttäuschend, weil er halt dann irgendwann stirbt, was noch nicht so ganz bekannt ist. Also ich hoffe mal, dass er zurückkommt, weil ohne Wesker sehe ich da gar kein Licht in Resident Evil. Und ich muss ja auch sagen, für mich war halt Resident Evil 5 deshalb so gut, weil Wesker dort vorhanden war als Boss.
Ja, und der hat halt vor allem auch im Gegensatz zu den anderen Teilen, hat der auch mal eine richtig zentrale Rolle eingenommen. So, also in den anderen Teilen war er zwar schon auch vorhanden, aber halt immer nur so als Randfigur, als jemand, der irgendwie im Hintergrund agiert, und da war er dann tatsächlich mal im Fokus des Spiels.
Und ja, waren verdammt harte Gegner dazu. Und also ja, ich finde, die haben das richtig cool gemacht. Also mit der Inszenierung, mit seinem Design, wie er da halt vorgeht. Sein Voice Actor war halt auch ein verdammt guter. Und deswegen ist das halt so ein Typ, der in Erinnerung bleibt, weil er diese coolen Lines hat, weil er so ein verdammter Badass ist und irgendwie so an Matrix erinnert. Deshalb ist das halt so einer meiner liebsten Bosskämpfe.
Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde auch, dass er ein richtig guter Charakter ist, obwohl das ein Bösewicht ist, obwohl der eigentlich durch und durch böse und düster ist, ist der mir trotzdem auf jeden Fall sympathisch, Albert Wesker.
Ja.
Ja, dann würde ich mal weitermachen mit meinem vorletzten Eintrag. Und zwar ist es auch wieder, sind das auch wieder Spiele aus dem Zelda-Universum. Und zwar gibt es da schon eine Besonderheit am Spiel, an den Spielen an sich. Es handelt sich nämlich um zwei. Die sind für den Game Boy Color. Und zwar ist das eine Oracle of Ages, das andere Oracle of Seasons. Und das ist jetzt nicht so wie bei den Pokémon-Editionen, die damals auch rauskamen, dass es sich irgendwie um eine rote oder eine blaue Edition handelt oder eine gelbe. Und dass sich dann im Spiel eigentlich nicht viel ändert, außer vielleicht ein paar, also bei den Editionen ist es ja so, dass man dann in der einen Edition diese, in der anderen Edition die anderen Pokémon fangen kann. Und hier handelt es sich quasi um zwei komplett voneinander unabhängige und auch unterschiedliche Spiele. Also die erzählen beide eine eigene Story, es gibt eine eigene Welt und auch quasi eigene Endbosse und so weiter. Und da möchte ich auch, wie schon in meinen Einträgen vorher, auf den allerletzten eingehen. Es gibt da nämlich eine Besonderheit, wenn man, egal welches Spiel man als erstes durchspielt, also nehmen wir mal an, ich habe jetzt Oracle of Ages als erstes gespielt, dann bekomme ich am Ende von dem Spiel, bekomme ich so einen Spezialcode quasi, den schreibt man sich auf und kann den dann am Anfang von Oracle of Seasons eingeben, beziehungsweise man kann da so eine gewisse Stelle im Spiel aufsuchen, da kann man dann diesen Code eingeben. Wenn man das gemacht hat, bekommt man am Ende vom zweiten Spiel, das man durchspielt, kann man einen geheimen, beziehungsweise den wahren Endboss, kann man dann freischalten. Das Ganze nennt sich dann ein Linked Ending. Und dort kann man dann nach dem tatsächlichen Bosskampf des Spiels, kann man dann gegen den Dämonenfürsten Ganon kämpfen. Das ist so eine ganz frühe Form vom heutigen Ganondorf, den wir kennen. Das ist auch so ein Schwein- bzw. ebermäßiges Dämonenwesen. Und das fand ich richtig cool, so dass man da die Spiele miteinander verbinden kann, dass man beide durchspielen kann. Und am Schluss hat man da dann noch, wenn man das eben macht, dieses Feature nutzt, hat man da noch dieses Linked Ending und kann dann diesen geheimen Endboss besiegen. So, das ist auch was mir Das ist bestimmt schon fast 15 Jahre her jetzt und das weiß ich noch wie heute. Also ist auf jeden Fall eine ziemlich einprägende Erfahrung gewesen. Fand ich richtig cool damals.
Ja, war auch bestimmt überraschend und dazu muss man sagen, ist ein richtig geiles Feature. Also solche Boni sind halt immer erwünscht. Auch heute würde ich sowas sehr begrüßen, wenn man geheime Bosse einbaut. Ich meine, das hat Final Fantasy auch teilweise gemacht. Es gab diesen Gilgamesh, diesen versteckten Boss, der halt in verschiedenen Final Fantasy aufgetaucht ist. Ja, sowas ist halt immer geil, wenn man so versteckte Bosse hat. Ist halt immer so ein Bonus.
Genau, ist auf jeden Fall richtig gut gewesen so.
Jung. Und jetzt gehe ich nochmal zu meinem letzten Beispiel, zu meinem letzten Spiel, beziehungsweise letzten Bosskampf über. Und hier geht es um mein Lieblingsspiel, das beste Spiel aller Zeiten, natürlich meiner Meinung nach. Und zwar Okami, der finale Kampf Yami. Dieser Bosskampf hat 5 Phasen und er ging, also bei meinem ersten Versuch ging der Kampf also ganze 60 Minuten, sogar ein bisschen länger. Und dieser Kampf ist halt deshalb besonders, weil der Aufbau dorthin ziemlich heftig ist. Also man kommt erst auf eine Arche und also bei dem Betreten dieser Arche verliert man seinen Gefolgen, Issun. Das ist dann auch so ein emotionaler Moment, wenn der dann halt zurückbleibt. Und der war eigentlich das ganze Spiel über da an deiner Seite. Und wenn er da am Ende halt weggeht, dann ist das schon mal so ein harter Schlag. Dann kämpft man erstmal gegen alle Bossgegner, die man zuvor besiegt hat. Und dann heißt es halt zum finalen Bosskampf übergehen und das ist dann Yami. Eigentlich ist Yami so ein Charakterloser, also der hat überhaupt gar keine Stimme oder sowas. Den sieht man zuvor auch nie, der ist dann auf einmal da und man muss gegen ihn kämpfen, weil sonst die Welt in Dunkelheit getauft wird. Und dann, wie gesagt, 5 Formen. Die ersten 4 Formen sind halt eher normal, sage ich jetzt. Obwohl sie sich halt alle voneinander unterscheiden. Der hat immer eine Schwachstelle. Die muss man dann erstmal finden im Kampf. Und schauen, dass man halt nicht besiegt wird. Beziehungsweise nicht auf irgendwelche Fallen reinläuft. Und die finale Form ist halt deshalb besonders, weil sie von einer Musik getragen wird. Und weil die Gebete halt im Hintergrund, also von den verschiedenen Leuten, von den verschiedenen Charakteren im Spiel, dass die Gebete halt gehört werden. Dass da verschiedene Leute sind, die dann für dich beten, weil du ja eine Göttin bist. Und deshalb ist das halt so ein emotional ganz, ganz krasser Moment in Okami. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum das Spiel so von mir halt geliebt wird. Weil es für mich das ist einfach dieses Emotionale in dem Spiel. Diese Charaktere und die Inszenierung, wie das alles so vonstatten geht, das kann man nicht vergessen. Nicht in Jahren, ne.
Ja, ich habe von Okami auch nur Gutes gehört, dass es einfach auch ein richtig grandioses Spiel sein soll. Ein guter Kumpel von mir, der inzwischen auch nicht mehr hier wohnt, der hat es auch immer richtig gefeiert so. Der hat es auf der Wii gespielt, glaube ich, und er ist auch so ein Fan von der japanischen Geschichte und für ihn hat es dann auch, wie bei dir wahrscheinlich, auch so einen richtig krassen Eindruck hinterlassen. Da hat auch alles gepasst. So. Ich würde das auch mal gerne noch nachholen. Sehe ich gerade, dass es auch für die PS3 gekommen ist. Hast du das zufällig oder wo hast du das gespielt?
Also ich habe es auf der PS2 gespielt. Ich meine, da ist das Original und ja, ich muss hier noch eine kleine Notiz hinterlassen, was das angeht. Das Studio, das Okami entwickelt hat, ist jetzt in Platinum Games umgewandelt worden, beziehungsweise dort sind jetzt die Entwickler, die ehemaligen. Okami wurde halt unter Capcoms Führung durch Clover Studios entwickelt und nur die PS2-Version hat dieses Clover Studios eben vorhanden. Also Capcom hat von der Wii-Version und von der PS3-Version alles über Clover Studios entfernt, weil sie die Firma halt geschlossen haben. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Ist ein bisschen respektlos Clover Studios gegenüber. Aber ja, also die PS3-Version ist ja das HD-Remaster. Das, ja, das kannst du dir geben. Also abgesehen von dem letzten Credits-Theme, das sie halt auch verändert haben wegen dem Copyright. Ja, das stimmt eigentlich alles.
Okay, muss ich mir auf jeden Fall mal in die Liste setzen und mal schauen, ob ich das irgendwo herbekomme. Ich sehe gerade, dass es ziemlich teuer ist, das für die PS3, und dass es da nur einen Japan-Import gibt.
Nee, das kannst du dir im Store direkt kaufen.
Ach so, okay. Ja, dann schaue ich da mal rein nachher. Dann noch zu meinem letzten Eintrag. Und das ist jetzt, also für mich ist das ein ganz, ganz besonderer Bosskampf, beziehungsweise es geht hier sogar nicht einmal um den Bosskampf an sich, sondern um die Cutscene, die vor dem Bosskampf kommt, die den Bosskampf quasi einleitet. Und zwar handelt es sich um das Spiel Metal Gear Rising Revengeance. Und den Bosskampf, die Cutscene, von der ich jetzt so schwärme, ist die, die man vor diesem, also der Boss nennt sich Monsoon. Wer das Spiel gespielt hat, der weiß auf jeden Fall, wer das ist. Das ist dieser bisschen arrogante, mit so einem roten Helm gekleidete Cyborg-Ninja. Und die Cutscene, von der ich rede, das ist der, in der quasi Raiden wieder seinen Instinkten nachgibt. Und er hat ja da so ein bisschen eine düstere Geschichte, dass er da schon mehrfach in irgendwelchen Massenhinrichtungen, Massenabschlachtungen verwickelt war und so ein bisschen den Spitzname Jack the Ripper bekommen hat. Und das hat er ja immer so versucht, ein bisschen zu verdrängen, ein bisschen in den Hintergrund zu rücken. Und da in der Cutscene, da gibt er quasi diesem Instinkt nach und labt sich dann sozusagen an dem Blutdurst, gibt sich vollkommen seinem Instinkt hin. Und also das ist so eine meiner, wenn nicht die absolute Lieblings-Cutscene. Ich weiß nicht warum, ich finde die so geil einfach, wie er da so richtig mad wird quasi, und dann auch den Kampf danach, indem er einfach so aufgeladen ist, so Blutlust hat und einfach nur Leute aufschlitzen will im Prinzip.
Ja, darin ist er auch ziemlich gut.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, also genau, das ist für mich so die absolute Nummer 1, was so besondere Bosse angeht. Und ja, dann würde ich sagen, wir haben jetzt beide Listen durch. So, man kann noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Bosse sind auf jeden Fall ein Mehrwert für ein Spiel, wenn sie richtig gemacht sind, wenn sie gut gemacht sind, wenn sie richtig integriert sind, wenn auch der Rest des Spiels passt so. Und ja, also Videospiele ohne Bosse wären halt einfach nicht dasselbe so.
Ja, also auf jeden Fall, ich begrüße es, wenn gut gemachte Bosse in Spielen vorhanden sind. Sie sind halt immer ein ganz, ganz starkes Bonus. So sehe ich das.
Auf jeden Fall. Ja, dann soll es das für die heutige Folge auch wieder gewesen sein. Und genau, würde ich das Wort jetzt nochmal an dich übergeben zum Abschluss, Dennis.
Wir wollen dann nochmal auf die Seite hinweisen, soundofgaming.de. Dort könnt ihr nochmal Feedback hinterlassen oder uns anschreiben. Was auch immer so auf eurem Herzen liegt, könnt ihr uns halt uns zuwerfen, sage ich mal.
Genau, also wir sind natürlich immer offen für Feedback. Wir würden uns über Unterstützung freuen, so auf unseren Plattformen Soundcloud und iTunes, wie schon am Anfang erwähnt. Und was wir jetzt in Zukunft noch geplant haben, verfolgt einfach unseren Podcast, dann bekommt ihr da so ein bisschen mit, was da so in Arbeit ist. Und was wir schon anteasen können, ist, dass wir uns überlegt haben, so ein kleines News-Format zu machen, dass wir je nachdem, was so angefallen ist, dass wir da so eine Wochenübersicht machen an Dingen, die einfach relevant waren, und so eine kleine Zusammenfassung liefern im Bereich des Gamings. Genau, dann danke ich an dieser Stelle wieder fürs Zuhören. Seid auch nächstes Mal wieder dabei, und auch natürlich wieder ein riesengroßes Dankeschön an dich, Dennis. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Und ja, ein ganz großes Dankeschön an dich und natürlich an die Zuhörer. Und ja, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
That is until the illusion was broken. Don't be ashamed. It's only nature running its course. You have no choices to make. Nothing to answer for. You can die with a clear conscience. You're right. About me, I mean. I knew something was off. After the Patriots, I thought I could walk off the battlefield and into a normal life. But here I am, surrounded by death, arguing philosophy with terrorists. I told myself this was about justice, about protecting the weak, but I was wrong.
Then you admit it.
I learned young that killing your enemies felt good, really good. In America, my friends, my family, they helped me forget the devil inside. But who am I kidding? I was born to kill! The bit about my sword, that means of justice stuff, I guess I needed something to keep the Ripper in check when I was knee-deep in bodies.
You?
But you, all this is a wake-up call to what I really believe, what I really am.
What are you saying?
I'm saying Jack is back. Doctor, turn off my pain inhibitors.
What? This is madness. You
do it.
All right.
Pain. This is why I fight.
You've lost your mind.
Just being nasty. That nickname you love so much. Wanna know how I got it? Actually, why don't I give you a demonstration? I think it's time for Jack to let her rip.